Freitag, der 4. Juli 2025. Herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen, dieses Mal unter anderem mit den folgenden Themen. Altbundesrat Christoph Blocher prophezeit, der Schweiz droht der Absturz. Kantonsrat Hermann Ley und Nils Viechter, Präsident Junge SVP, weisen nach, dass der EU-Unterwerfungsvertrag noch viel schlimmer ist als befürchtet. Und der Chefredaktor der Schweizer Zeit, Anjan Liebrand, berichtet von der Schweizer Zeit Heimattagung. Sie war ein voller Erfolg. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Kontrafunk. Soweit die Werbung und nun kommen wir zu den Themen unserer heutigen Sendung. Nun hat die Cancel Culture auch den Kontrafunk erreicht. Linksradikale Antidemokraten aus Konstanz bedrohen eine geplante Bootsfahrt mit Prominenten und Hörern auf dem Bodensee. Zu den Konsequenzen gleich mehr von Kontrafunkgründer Burkhard Müller-Ulrich. Wer profitiert am meisten von der Zolleinigung zwischen den USA und China? Und welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang Trumps Deal mit Vietnam zu? Hintergründe dazu erklärt der Sinologe Jonas Greinberg. Dann begeben wir uns in die Welt der Kryptowährungen, denn in Deutschland wird schon bald der Eurau, der erste an den Euro gekoppelte Stablecoin, emittiert. Wir beleuchten das Vorhaben näher und fragen auch gleich mal, wie weit die EZB eigentlich mit dem digitalen Zentralbank-Euro ist. Dazu im Gespräch ist der Finanzexperte und Finanzausbilder Urs Bold. Im Kommentar des Tages von Carlos A. Gebauer geht es um die Spielplatzposse von Köln. Das sind unsere Themen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Der Kontrafunk ist ja ein Radiosender, der sich hin und wieder persönlich mit seinen Hörern trifft. Vor zwei Wochen erst waren wir in Böblingen und haben den dritten Geburtstag unseres Senders gefeiert. Und schon morgen sollte es eine weitere Gelegenheit zur Begegnung geben. Der Kontrafunk hatte ein Boot auf dem Bodensee gemietet und dort sollten Hörer mitfahren, allerlei Prominente kennenlernen und der Produktion der Sonntagsrunde beiwohnen. Alle hatten sich schon sehr auf diese Bootsfahrt gefreut. Das Wetter sollte ja auch recht schön werden, aber jetzt gibt es Störmanöver und zwar aus Konstanz. Dazu begrüße ich jetzt Kontrafunk-Gründer und Moderator Burkhard Müller-Ulrich.
Hallo Romy.
Was ist passiert?
Also Störmanöver ist ein Euphemismus gegenüber dem, was jetzt passiert ist. Ich sag's gleich. Mit Störmanövern haben wir natürlich immer schon ein bisschen zu tun gehabt. Sei es, dass mal ein Bankkonto gekündigt wird, sei es, dass irgendwelche hässlichen Artikel über uns erscheinen, die völlig substanzlos sind, aber gegen die man sich nicht wehren kann, weil das Aussprechen von gewissen Vokabeln genügt, um jemanden anzubräunen und in die Rechte, die gar nicht unsere Ecke ist, zu stellen. Aber was jetzt passiert ist bei diesem Störmanöver, das geht schon ein bisschen drüber hinaus. Ich sag's gleich vorweg. Dieser Tag ist für mich der schwärzeste bisher, den der Kontrafunk erlebt hat. Das deshalb, weil wir den anderen, den Feinden, ich sage das ganz bewusst, weil sie uns feindlich gegenübertreten, zu ihrem Sieg gratulieren müssen. Das haben sie ganz großartig gemacht. Es gibt in Konstanz ein sogenanntes Bündnis Konstanz für Demokratie. Nach Eigenverlautbarung hat sich dort ein Querschnitt der Konstanzer Stadtgesellschaft zusammengefunden. Das sollen engagierte Menschen sein, die sich für eine freie und tolerante und demokratische Gesellschaft einsetzen. Und ich kann diese Wörter gar nicht aussprechen, ohne ein gewisses Zucken zu verspüren, denn was die unter frei und tolerant und demokratisch verstehen, das haben sie bewiesen. Sie haben sich an den Schiffseigentümer, der uns über den Bodensee fahren wollte, gewendet und haben gesagt, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es da zu tun haben? Wörtlich ist das ein Haufen homophober, rassistischer, antisemitischer Klimawandel- und Corona-Leugner mit Verständnis für Putin, Hitler oder beide. Das sind wir. Das ist der Kontrafunk. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das hat genügt, um die Polizei auf den Plan zu rufen, um zu mobilisieren, um zu drohen, um Druck auszuüben. Und der erste Druck war über die Hafenbehörde. Da haben wir gemerkt, dass jetzt schon höhere Stellen eingeschaltet sind und auch unseren Schiffseigentümer wiederum unter Druck gesetzt haben. Und so hat sich das also im Laufe des Tages aufgebaut bis zu dem Punkt. Und jetzt nehme ich vorweg, was das Ergebnis des gestrigen Abends war, dass der Schiffseigentümer gesagt hat, es ist leider so, ich kann diese Fahrt nicht machen. Ich kann diese Fahrt nicht durchführen. Der Druck ist zu groß und auch irgendwelche Tricklies, die wir vielleicht hätten anwenden können, indem wir ausweichen auf einen anderen Hafen oder eine andere Stelle und so weiter. Bitte, wir erwarten um die 100 Gäste. Die reisen zum Teil von weit her an. Manche haben Flüge aus Hamburg gebucht, um dem beiwohnen zu können. Die können wir jetzt nicht einfach kurzfristig von Konstanz irgendwo anders hin verfrachten oder ihnen sagen, es findet gar nicht oder woanders statt. Es half also nichts. Am Ende des Tages mussten wir den Beschluss fassen, das Ganze abzusagen, so bitter das ist. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an Katrin Brüggemann und Anselm Venedey. Das sind die beiden Rädelsführer dieses Bündnisses Konstanz für Demokratie. Ein Gastwirt mit alten Konstanzer Wurzeln, der ist sehr bekannt hier in Konstanz und setzt sich also wahnsinnig ein für linksextreme Ziele. Seine ebenso linksextreme Kollegin Katrin Brüggemann, die ist Unternehmerin, Geschäftsführerin einer Didakt Media GmbH, die seit etlichen Jahren Bildungsmedien produziert, darunter Lehrfilme für Schulen mit, Zitat, garantiert rechtssicheren und faktengeprüften Inhalten. Also das sind die Leute, mit denen wir es da zu tun haben. Es reicht halt vollkommen aus, solche Dinge über uns zu sagen, über uns, über ein Radio, bei dem, ich muss tief Luft holen, Peter Hane, Uwe Steimle, Markus Fahlefeld, Achim Winter und sogar der Thurgauer Kantonsrat Hermann Ley einfach einen schönen Tag auf einem Schiff verbringen wollten. Wir wollten dort eine Sonntagsrunde vor unseren Gästen aufnehmen und die haben dafür ordentlich Geld bezahlt, denn das Ganze ist natürlich für den Kontrafunk auch überlebenswichtig, dass wir solche kommerziellen Aktivitäten unternehmen, von denen das Radio dann lebt. Ja. Und jetzt sitzen wir also, um es auch noch vorwegzunehmen, auf einem Haufen Kosten, ungefähr 15.000 Euro, haben wir natürlich verauslagt für Reisen, Hotel, Bewirtung, Einkauf für die Schiffsverpflegung und so weiter. Das alles haben diese Herrschaften also geschafft, uns nicht nur zu vermiesen, sondern uns zu entringen. Deswegen an dieser Stelle für alle Hörer, die das jetzt verfolgt haben bis hierher. Jetzt ist der Tag, wo sie dem Kontrafunk unter die Arme greifen müssen, denn wir sind auf ihre Spenden angewiesen. So viel ist schon mal sicher. Ich meine, diese Anbräunungsversuche, dazu noch ein Wort. Ich meine, jeder, der uns hört und diese beiden da, Katrin Brüggemann und Anselm Venedey, die hören den Kontrafunk garantiert nicht. Die wissen nicht, wovon sie reden. Sie wissen nicht, dass in unserem Radio zahllose Ex-Politiker aller Couleur, von Klaus von Donani über Oskar Lafontaine und Günther Verheugen bis Rupert Scholz, auftreten und Interviews geben. Zwei der bekanntesten Konstanzer Universitätsprofessoren sind bei uns im Programm. Es reicht wirklich, und das ist halt leider der Augenschein des Zerfalls der Gesellschaft. Es reicht, irgendwelche Buzzwords, irgendwelche Stichworte in den Raum zu werfen. Und das Größte ist natürlich immer Nazi, Nazi. Dann kann man tatsächlich so etwas zu Fall bringen.
Vermutlich sind das alles Leute, die den Kontrafunk noch nie selbst eingeschaltet haben, aber dafür fleißig den Volksverpetzer lesen.
Aber sicher, die sind natürlich in der Wolle gefärbte Linksextreme. Also die haben in Konstanz ist sowieso ein ganz besonderes Pflaster. Das ist die erste Stadt in Deutschland gewesen, die den kommunalen Klimanotstand ausgerufen hat. Das ist die Stadt, die sofort bei der Initiative Seebrücke mitgemacht haben, sichere Häfen, also für diese angeblichen Seenotrettungen für Flüchtlinge. Und die Frau da, die Katrin Brüggemann, die ist die Mitbegründerin dieser Gruppe in Konstanz. Also man weiß ganz genau, woher der Wind weht.
Was haben diese angeblich so demokratisch gesinnten Leute angedroht, gegen die Bootsfahrt zu unternehmen, dass sie abgesagt werden musste?
Ja, also die haben so ein Newsletter, so einen Rundbrief rausgelassen, in dem stehen schon ganz komische Sachen drin. Auf der einen Seite die bereits zitierten Formulierungen und dann als Appendix so eine wahrscheinlich witzig gemeinte Drohung, die da lautet: Auch wenn einen die geplante braune Bootstour, also das, was der Kontrafunk davor hat, die geplante braune Bootstour leicht auf fiese andere Gedanken bringen könnte. Wir wünschen natürlich selbst diesen Leuten, dass ihnen jemand hilft, sollte ihr Kahn kentern. Also es ist eine versteckte Drohung natürlich, irgendwie an dem Schiff was zu machen, dass es untergeht. Oder es ist eine Fantasie, dass man irgendwie denken könnte, ja, vielleicht geht es unter. Vielleicht haben sie es auch nur so formuliert, um dann den Anschluss zu ihrer wunderbaren Seebrücke finden zu können, weil natürlich Seenotrettung ist ihr großes Thema. Es hat natürlich einen Charakter von Schmutzigkeit, also auch von moralischer Schmutzigkeit, wenn man sowas macht, der kennzeichnend ist für dieses Milieu.
Was sagt denn die Stadt Konstanz dazu oder die Hafenbehörde?
Ja, das ist eben das Problem einer durch und durch zwar kleinen, aber doch links vernetzten Universitätsstadt. Konstanz ist ja eine relativ junge Universitätsstadt. Das Publikum hat sich in den letzten 50 Jahren hier vollkommen gewandelt. Das war früher eher Landwirtschaft, Bauern und ein bisschen Handel. Konstanz war so ein Marktplatz. Aber mit der Universität hat sich natürlich, wie auch in anderen Universitätsstädten, das ganz grüne, woke breit gemacht. Und das durchzieht eigentlich auch die Behörden, das durchzieht auch die Hafenbehörde. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, die selbst Druck ausgeübt hat auf eine unterschwellige Weise. Es sind private E-Mails, aus denen darf ich nicht zitieren, aber es ist natürlich deutlich gemacht worden, dass man sehr enttäuscht ist von unserem Schiffsbesitzer, wenn er sich mit solchen Leuten wie uns gemein macht. Und das wurde eben nicht ausgesprochen auf privater Ebene, sondern das wurde ausgesprochen von der Hafenbehörde. Die Polizei hält sich natürlich fein raus. Die Polizei sagt, wir werden lageangepasst reagieren. Wir haben Kenntnis von der Demo. Die Demo, die da geplant wurde, ist bewilligt worden. Ja, warum soll sie auch nicht bewilligt werden? Das ist ja auch okay. Aber es ist natürlich immer dieser Störeffekt damit einkalkuliert. Also das sind die Omas gegen rechts, die bei derselben Gelegenheit schon auftauchen wollen und andere Gruppen, die man ja kennt. Also sie wollen das einfach verhindern. Und sie können auf das Wohlwollen der Behörden, der Polizei in Konstanz, auch im Landkreis, zählen.
Gibt es denn jetzt vielleicht doch noch eine Chance, das Ganze zu retten, wenn sich zum Beispiel schnell noch ein anderer Bootsbetreiber finden würde, der den Mut hat, sich diesen Leuten entgegenzustellen?
Also irgendwann ist der Moment gekommen und der Moment war gestern Abend, wo man eine Entscheidung treffen muss, wo man dann einen Schlussstrich ziehen muss, wo man auch die letzte Gelegenheit hat, Tickets dann wieder zurück zu erstatten. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Also das ist eine wunderbare Arbeit. Wir haben wochenlang geplant an dieser Sache. Wir haben beim Konditor die Patisserie bestellt und wir haben Wein ausgesucht, der dann an Bord ausgeschenkt werden sollte. Und bis ins Detail, das macht ja auch Spaß. Man freut sich, dass man mal so ein schönes Event auf dem See feiern kann. Ja, und jetzt werden wir die nächsten Tage damit verbringen, alles rückabzuwickeln und den Leuten natürlich ihre Fahrgelder zurückzuerstatten und Bei den Hotels, bei den Zimmern sind wir sowieso jenseits der Stornofrist. Also da werden wir eben blechen müssen. Das ist der Grund, warum der Kontrafunk jetzt eine tiefe Beule bekommen hat.
Trauriges Ereignis, unsere Bootsfahrt, die für morgen geplant war auf dem Bodensee, muss ausfallen, weil es Drohungen gibt und Demonstrationen dagegen. Das war Burkhard Müller-Ulrich, der Kontrafunkgründer. Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus schockierte Donald Trump die Welt erneut mit der Ankündigung von teils exorbitanten Strafzöllen auf Einfuhren in die USA. Das führte zu Turbulenzen an den Börsen und Finanzmärkten, weswegen Trump die meisten Zölle erst einmal für 90 Tage aussetzte. Nun nähert sich aber das Ende dieser Frist und etliche Länder sind in Verhandlungen mit den USA, um einen Deal zu machen und niedrigere Zölle zu erreichen. Großbritannien oder Indonesien ist das bereits gelungen, der EU noch nicht. Eher nebenbei teilte Donald Trump vor einer Woche mit, dass er mit der chinesischen Führung ein Abkommen unterzeichnet hätte, ohne aber Details zu nennen. Inzwischen sind diese Details bekannt geworden und wir wollen darüber sprechen mit dem Sinologen Jonas Greinberg. Hallo, Herr Greinberg.
Hallo, Frau Arndt.
Herr Greinberg, wie sehen denn die Einzelheiten der Zolleinigung zwischen den USA und China genau aus und wer hat da für sich mehr rausholen können?
Dieser Handelsdeal zwischen den USA und China ist für China, für Xi Jinping eigentlich ein extrem schlechter Deal, wenn man sich nur die Zahlen anschaut. 55% werden jetzt erhoben auf chinesische Waren, die in die USA gehen und für US-Waren, die nach China exportiert werden, lediglich 10%. Also das ist ja schon, dass die Chinesen hier über 5-mal stärker bezahlt werden. Und wenn Sie jetzt überlegen nochmal, dass für einen Container, den die USA nach China schicken, die Chinesen 3 Container zurückschicken, dann kommen sie ja insgesamt, was das Handelsvolumen angeht, darauf, dass die Chinesen ungefähr 15-mal mehr Zölle zahlen müssen als die US-Unternehmen. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass die Chinesen hier bereit waren, wirklich so einen Deal zu machen, der so gute Konditionen für die USA und so schlechte Konditionen für das eigene Land hat.
Was vermuten Sie, was dahinter steckt? Also warum hat sich China so über den Tisch ziehen lassen, wie es aussieht? Was hatte Trump da in der Hand?
Ich denke, die Bezeichnung über den Tisch ziehen lassen, das ist gar nicht zu weit hergeholt. Es ist ja erstmal so, dass die Chinesen und die Amerikaner ein sehr ungleiches Handelsverhältnis haben. Das ist ja bekannt. Die Chinesen exportieren weitaus mehr in die USA als umgekehrt. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres, also von Januar bis April, haben die Chinesen einen Handelsbilanzüberschuss von 88 Milliarden Dollar erzielt. Das ist ja auch nicht ohne. Trump hat ja in seiner ersten Amtszeit, ich glaube, den blumigen Spruch geprägt, dass China die USA vergewaltigen würde mit diesen Handelspraktiken. Und man muss sich einfach mal vorstellen, was das bedeuten würde, wenn der Handel zwischen China und den USA jetzt vielleicht nicht kollabieren, aber stark einbrechen würde. Das würde für China bedeuten, dass erst einmal Fabriken schließen, dass Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen. Und in den USA würde es bedeuten, größtenteils, dass die Produkte teurer werden. Es ist ja nicht so, dass die Produkte, die China in die USA exportiert, dass man die nicht woanders auf dem Weltmarkt bekommt. Das wäre dann halt alles ein bisschen teurer. Und wenn man sich jetzt mal fragt, warum haben die Chinesen sich da so übervorteilen lassen? Die Chinesen haben gerade 3 Krisen, die ihnen ziemlich schwer zu schaffen machen. Das ist also die Immobilienkrise, die begann also während der Corona-Zeit. Da ist Evergrande, das größte chinesische Immobilienunternehmen, kollabiert. Das ist inzwischen auch bankrott. Dieses Unternehmen hatte während der Corona-Zeit in einem Jahr einen Verlust von 100 Milliarden Dollar gemacht und war verschuldet mit 300 Milliarden Dollar. Das ist ja wirklich kein Pappenstiel. Und da hat sich jetzt der chinesische Staat gedacht, also sowas wie die US-Immobilienkrise 2008-09, das wollen wir hier nicht in unserem Land haben. Und der chinesische Staat hat also sehr viel Geld seitdem in die Hand genommen, sich sehr stark verschuldet, um ein Ausgreifen dieser Immobilienkrise in andere Geschäftsbereiche, insbesondere in den Bankensektor, zu verhindern. Und das führt uns in die zweite Krise, die China hat. Also China hat eine Schuldenkrise, ist jetzt bei 88% Staatsschuldenquote. Also jetzt ist China mit 88% zwar nicht überschuldet im internationalen Vergleich, aber das ist schon recht hoch und bedeutend höher als in Deutschland. Die dritte Krise, die China hat, ist die Konsumkrise. China stand ja immer für Wachstum, für immer mehr Konsum. Und das bricht jetzt gerade ein. Und die Regierung versucht, das anzukurbeln mit Konsumentenkrediten, mit Subventionen. Das ist sozusagen die chinesische Art der Abwrackprämie, die wir mal unter Merkel hatten. Wenn jetzt Bürger sich ein Smartphone oder ein Auto oder einen Reiskocher kaufen, dann gibt der Staat da ein bisschen was dazu. Und vom Hintergrund dieser drei Krisen hat Trump jetzt die Daumenschrauben angelegt und kurzzeitig, also im April dieses Jahres, die Zölle auf 145% erhöht. Das muss man sich mal vorstellen. Die chinesischen Einfuhren, die haben sich dann fast halbiert. Das wird China schon enorm wehgetan haben. Und ich denke, die chinesische Staatsführung hat sich gesagt, also wir haben hier gerade auf so vielen Schlachtfeldern zu kämpfen, wir können uns jetzt nicht auch noch einen Handelskrieg mit unserem wichtigsten Handelspartner erlauben. Und das hat, denke ich, dazu geführt, dass Trump die Chinesen hier ein bisschen überrumpeln und übervorteilen konnte.
China war also bereit für eine Einigung mit den USA aufgrund eigener Krisen. Aber die USA hätten ja in diesem Handelskrieg, wenn er weiter eskaliert wäre, sicher auch etwas zu verlieren gehabt. Schließlich sind ja viele US-Unternehmen auch abhängig von chinesischen Zulieferern und deren Produkten.
Ja, Sie sprechen hier natürlich an, dass wir in einer Zeit der Hyperglobalisierung leben. Das ist nicht mehr so wie im 19., 20. Jahrhundert, dass die USA also ganz hohe Zölle hatten, Protektionismus betrieben haben und autark waren. Heute sind die Lieferketten sehr stark miteinander verwoben. Und gerade wenn man jetzt, sage ich mal, von den seltenen Erden spricht, 17 dieser seltenen Erden, da hat ja China fast das Monopol drauf. Die werden eben benötigt, um Autos, Smartphones, Kampfjets herzustellen. Und auf dem Höhepunkt dieses Zollkriegs, wenn man es so nennen will, da haben die USA die Zölle ja auf 145% erhöht. Peking hat die Schraube auf 125% erhöht. Also es war schon ordentlich. Und dann hat Peking, also China, auch noch gesagt, ja, wir beschränken jetzt erstmal den Export dieser seltenen Erden in die USA. Und daraufhin haben sich dann die Chinesen und die Amerikaner zuerst in Genf und dann in London zusammengesetzt und dann auch ziemlich schnell, einen Monat später, einen Deal ausgehandelt. Also da sieht man, das ist eigentlich ein bisschen so wie mit der nuklearen Abschreckung. Also eine Atommacht würde ja auch nicht eine andere Atommacht angreifen, weil sie weiß, dass dann der Gegenschlag so stark ist, dass das Land vernichtet wird. Und so ist das eigentlich heute im Handelskrieg mit China und USA auch. Beide Länder würden eigentlich nur verlieren, wenn sie den Handel jetzt wirklich stark zum Erliegen bringen würden.
Heißt das, Donald Trumps Art, Politik zu machen, also mit hohen Zöllen zu drohen, um am Ende zu bekommen, was er eigentlich will, dieser Politikstil ist erfolgreich?
Das sieht ganz danach aus. Also der Erfolg gibt ihm ja recht. Trump hat ja jetzt nicht nur diesen sehr guten Deal mit China ausgehandelt, sondern er hat ja auch vor kurzem, vor ein paar Tagen war das, hat er das verkündet auf Truth Social, einen Deal ausgehandelt mit den Vietnamesen. Und dieser Deal ist wirklich bemerkenswert. Also Trump hat in seiner blumigen Art und Weise gesagt, das haben die Vietnamesen noch nie getan. Sie haben den Amerikanern ihren ganzen Markt geöffnet. Und die Amerikaner können jetzt völlig zollfrei, also mit 0% nach Vietnam exportieren ihre Waren. Und die vietnamesische Unternehmen müssen 20% Zölle zahlen, wenn sie halt in die USA exportieren wollen. Und dieser Deal mit Vietnam hat noch einen Haken für China. Und zwar Produkte, die aus Drittstaaten kommen, die über Vietnam exportiert werden oder in Vietnam vielleicht noch weiterverarbeitet werden und dann in die USA gehen, die werden nicht mit 20%, sondern mit 40%, also doppelt so hoch bezollt. Und das ist eine maßgeschneiderte Daumenschraube für China, weil China gerade dabei ist, Vietnam in die zweite Werkbank der Welt zu verwandeln. Die Vietnamesen sind ja ein ganz fleißiges, betriebsames Völkchen, haben niedrigere Lohnkosten als die Chinesen. Das ist halt für die Chinesen gerade ganz attraktiv, dort Fabriken aufzubauen. Durch diesen Handelsdeal wird es für China natürlich schwerer gemacht, über Vietnam Produkte in die USA zu exportieren. Und wenn man sich jetzt fragt, warum machen diese ganzen Länder das eigentlich? Warum geben die Trump so gute Deals? Ich denke, das hat damit zu tun, dass Trump jetzt die Devise ausgegeben hat, woke is dead. Also wir machen hier keine Propaganda mehr, wir versuchen nicht mehr LGBTQ und Menschenrechte zu exportieren. Du brauchst es nicht unbedingt eine Pride Parade durch Hanoi laufen zu lassen und einen Handelsdeal mit den USA zu machen. Das war ja unter Biden und Obama durchaus so, dass sowas verlangt worden ist. Und China war ja in der Vergangenheit dafür bekannt und beliebt, gerade in Afrika, dass die Chinesen ganz pragmatisch gesagt haben, hey, ihr braucht hier was weiß ich, ein Atomkraftwerk oder ein Wasserkraftwerk, ja, das bauen wir euch. Wir belehren euch auch nicht mit Menschenrechten, mit feministischer Außenpolitik, sondern wir bauen euch das einfach dahin. Und jetzt sind ja die USA gerade in der Situation, dass sie sagen, hey, lass uns doch einen pragmatischen Deal machen. Und der nächste Kandidat ist dann Indien, mit denen möchte Trump auch einen Deal machen. Und da kann ich mir vorstellen, dass da gerade in China die Alarmglocken angehen. Das heißt, China wird gerade sozusagen von Ländern umzingelt, die gerade sehr gute Deals mit den USA machen, die für China eher nicht so gut sind.
Wenn wir nochmal auf die Zolleinigung Trumps mit China schauen, gibt es da vielleicht auch noch einen anderen außenpolitischen Hintergrund, wenn wir zum Beispiel auf den Iran und Israel schauen?
Ja, ich denke, dass der Nahostkonflikt durchaus auch Auswirkungen auf den Zolldeal hat, den die USA jetzt mit China geschlossen haben, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. Aber Trump betreibt eine sehr pro-israelische Politik. Also er hat ja zum Beispiel in seiner ersten Amtszeit den Iran-Atomdeal zerrissen. Er hat die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das hat ja zu einem Eklat in der muslimischen Welt geführt. Und er führt ja jetzt diese pro-israelische Politik auch weiter. Die jüdische Community in den USA hat ihn ja auch sehr stark im Wahlkampf unterstützt. Also von Miriam Adelson hat er ja 100 Millionen Dollar bekommen. Und das möchte Trump natürlich auch zurückgeben und an der Seite von Israel stehen. Er hat dann ja auch den Iran im Israel-Iran-Krieg bombardiert. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn dieser Zollkrieg, wenn dieser Handelskrieg zwischen USA und China eskaliert wäre, dann hätte das ja dazu geführt, dass sich China noch stärker als jetzt vom Westen abwendet. So wie es zum Beispiel Russland im Ukraine-Krieg getan hat. Russland wurde ja ganz stark von Sanktionen überzogen. Und als Israel den Iran angegriffen hat, da ist ja der iranische Außenminister als erstes direkt nach Moskau gefahren und die beiden Länder haben ihre Beziehung vertieft. Das wäre natürlich auch das Risiko gewesen, wenn die USA China vor den Kopf stoßen und sagen, wir eskalieren jetzt diesen Handelskrieg, dass China sagt, ja, aber wenn ihr hier nicht uns entgegenkommt, dann schauen wir mal, wer der größte Feind eures besten Freundes ist. Und dann hätte China gesagt, ja, das ist ja der Iran, jetzt unterstützen wir den vielleicht mal in diesem Nahostkonflikt. Und das ist tatsächlich auch nicht weit hergeholt, denn Iran ist ja seit letztem Jahr Mitglied von BRICS. Iran ist ein ganz zentrales Land in der Seidenstraße, dem Infrastrukturprojekt von China. Und es wurde ja vor einem Monat auch eine neue Eisenbahnstrecke fertiggestellt, die also Shanghai und Teheran verbindet, wo man also sehr viel schneller Waren verschicken kann, als das bis jetzt auf dem Seeweg passiert. Wenn man sich vorstellt, dass die USA China vom Kopf gestoßen hätten, dann hätte China ja auch sagen können, okay, wir schicken jetzt vielleicht mal auch ein Kriegsgerät in den Iran, etwas, was China momentan auf jeden Fall nicht macht. China hat die Angriffe Israels als eine Verletzung des Völkerrechts bezeichnet, aber das haben westliche Politiker auch getan. Also da hat sich China noch nicht sehr stark aus dem Fenster gelehnt und ich denke, das hat eben auch damit zu tun, dass jetzt recht schnell eine mehr oder weniger gütliche Einigung mit Trump im Handelskonflikt erzielt worden ist.
Über die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China und auch zwischen den USA und Vietnam sprach ich mit dem Sinologen Jonas Greindberg. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat in dieser Woche die erste Lizenz für ein E-Geld-Institut vergeben. Empfänger war das Unternehmen AllUnity, ein Joint Venture der deutschen Banktochter DWS. AllUnity darf mit dieser Lizenz nun digitale Währungen, sogenannte Stablecoins, ausgeben, die an den Euro gekoppelt sind. Der erste Euro-Stablecoin aus Deutschland mit Namen Eurau soll noch im Juli herauskommen. Der Chef der DWS, Stefan Hobbs, sprach laut Presseberichten von einem Wendepunkt für die europäische Finanzbranche. Das hat unser Interesse geweckt. Was genau wendet sich da? Welche Folgen hat es für das Finanzsystem und für die Bürger? Und in welchem Verhältnis steht der neue Euro-Stablecoin zum geplanten digitalen Zentralbank-Euro, über den man ja nicht nur Gutes liest? Stichwort Programmierbarkeit. Ich begrüße dazu jetzt den Schweizer Finanzexperten und Finanzausbilder Urs Bold. Hallo, Herr Bold.
Guten Tag.
Herr Bold, ist die Meldung, die ich gerade vorgelesen habe, für Sie eine gute Nachricht oder eine schlechte?
Also grundsätzlich mit dem Hintergrund, den ich mitbringe aus dem Investmentbanking und Wealth Management oder der Vermögensverwaltung, grundsätzlich eine gute Meldung. Man sieht, dass Fortschritte gemacht werden bei der Anwendung von Stablecoins im Umfeld der institutionellen Vermögensverwaltung. Also wenn man ja sieht, dass die DWS mit dahinter ist, eine der größten institutionellen Anlagegesellschaften in Europa, ist das eigentlich sehr spannend, weil dieser Stablecoin wird für höhere Effizienz sorgen und kann auch die Geschwindigkeit der Abwicklung von Anlagefonds-Transaktionen, die dann natürlich gegen Geld, also gegen diesen Stablecoin bezahlt werden müssen, massiv beschleunigen und somit hoffentlich auch zu günstigeren Konditionen führen, schlussendlich für die Anleger.
Von Bitcoin hat ja wahrscheinlich jeder unserer Hörer schon gehört. Stablecoins sind dagegen vielleicht nicht ganz so bekannt. Beides sind ja Kryptowährungen. Wo liegen die Unterschiede?
Also die Unterschiede sind massiv. Der Bitcoin ist eine ursprüngliche Kryptowährung und eigentlich in der Art einzigartig. Die Stablecoins sind ja nichts anderes als das digitale Abbild von US-Dollars oder Euros oder was auch immer welche Währung, die man eben über die Blockchain und die sogenannten Distributed Ledger Technologie nutzen will, um eben höhere Effizienz zu erzielen und vor allem um auch Transaktionen zu ermöglichen, die eben nicht in der Lage sind, eben gegen wirkliche Kryptowährungen dann eingesetzt werden zu können. Also von dem her sind das zwei unterschiedliche Sachen. Man hat den Stablecoin, der gegen die Fiat-Währung steht, also gegen Euro, und der ja auch gedeckt werden soll. Und das ist gerade in Europa extrem wichtig. Von dem her sind das schon zwei Paar Schuhe, die wir da anschauen.
Nun hat die AllUnity eine Lizenz erhalten, um Euro-Stablecoins herauszubringen. Warum braucht es diese Lizenz bei der Erfindung von Bitcoin damals, 2009, glaube ich, wurde ja, glaube ich, auch keine Lizenz beantragt?
Das ist eben, weil es natürlich ganz ein anderes. Der Bitcoin, der kam ja raus unter dem Pseudonym von Satoshi Nakamoto und niemand weiß genau, wer es ist. Es gibt zwar Spekulationen drüber, aber im Prinzip ist es ja gar nicht möglich, dass man den lizenzieren kann. Also der existiert, der wird in diesem Mining-Verfahren produziert, bis er dann schlussendlich die 21 Millionen Bitcoins erreicht hat. Und es war ja praktisch die Antwort auf diese große Finanzkrise, die wir hatten nach 2007 und 2008. Also von dem ist es ganz was anderes, als was die AllUnity jetzt zusammen mit Partnern herausgegeben hat, als Herausgeber des Euro-Stablecoins Eura, weil der eben dann zum Einsatz kommt im professionellen Anlagegeschäft, als Geldmittel sozusagen, um Wertschriften und alle Anlagefonds kaufen und verkaufen zu können.
Sie haben das Mining-Verfahren erwähnt. Der Bitcoin wird ja geschürft, auf Englisch Mining. Wie ist denn das beim Stablecoin?
Ja, beim Stablecoin, der wird natürlich auch herausgegeben, aber es ist nicht ein Mining in dem Sinn. Er muss als Token produziert werden, aber er wird ja immer nur in dem Maße herausgegeben, wie er dann auch gedeckt wird gegen. Also gibt es dann unterschiedliche Arten von Stablecoins. In dem Falle hier gehe ich davon aus, dass einfach ein Konto mit dem gleichen Betrag, mit geblockten Euros, zur Verfügung steht, damit der Stablecoin gedeckt ist. Ob es ein Wendepunkt wird, ich denke, es wird ein Wendepunkt für die Effizienzsteigerung in der Anlagefondsbranche.
Wie verhält sich jetzt dieser kommende Stablecoin Euro zum geplanten digitalen Zentralbank Euro, den ja die EZB vorbereitet? Ist das dann Konkurrenz?
Nein, nicht, weil der Anwendungsbereich vom Euro eben andere ist. Beim digitalen Zentralbank Euro, was man unterscheidet, sind die Wholesale-Digitalwährungen und die Retail, sprich dort, wo eben dann wir, jeder von uns, mit dem zahlen kann. Und von dem her ist natürlich der digitale Zentralbank Euro was anderes. Wenn der dann auch tatsächlich rauskommt, dann wird ein Konto eröffnet werden müssen, entweder bei einer Zentralbank, bei der Deutschen Bundesbank zum Beispiel, oder sie werden die Banken nutzen, um den zu brauchen. Und dann kommt natürlich wirklich jeder Bürger in Berührung mit dem, hoffentlich nicht zwangsmäßig.
Wir hören ja nun seit Jahren von diesem Projekt digitaler Zentralbank Euro. Wie weit ist denn das Projekt? Also wann kommt er?
Ich sage mal, generell hat es ja schon einige digitale Zentralbankwährungen gegeben, die auch für die Bürger zugänglich sind, weltweit. Technisch funktionieren die zwar, aber keine dieser sogenannten Retail-Zentralbankwährung hat sich durchgesetzt. Und man ist jetzt seit ein paar Jahren dran mit dem digitalen Zentralbank-Euro und offenbar soll es jetzt eben schnell oder gemäß Plan vorwärts gehen, dass der dann im Herbst bereit ist. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise der dann lanciert wird, ob das dann, sage jetzt mal, ein limitiertes Go-Live sein wird, wo dann einfach testmäßig geschaut wird, wie es funktioniert, was ja wahrscheinlich zu begrüßen wäre, damit da auch keine Unfälle passieren. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass Zentralbanken in der Lage sind, für jeden Bürger so ein Konto zu führen. Das machen ja genau die Banken, die Geschäftsbanken, also die Deutsche Bank, die Postbank, die Commerzbank und so weiter, die Sparkassen. Die sind ja dafür da, aber die Zentralbank sind ja gar nicht dafür positioniert, das zu tun. Von dem her gehe ich eher davon aus, dass wir ein indirektes Modell geben. Aber mir ist im Moment nicht ganz klar, wie das dann tatsächlich in Betrieb gehen soll.
Und was wird dann aus den anderen Banken, wenn die Zentralbank alles an sich reißt?
Ja, darum glaube ich eben, dass da sehr viel Bemühungen im Hintergrund stattfinden, dass eben die Banken nicht aus dem Spiel genommen werden, weil sonst werden sie ja nur noch ausführende Gewalt. Sie können dann natürlich auch nicht mehr einfach Geld in dem Sinne produzieren, indem sie Einlagen entgegennehmen, dann das Achtfache als Kredit rausgeben können. Klar, sie müssen Kapital hinterlegen für Kreditgeschäfte, aber die Flexibilität würde natürlich massiv eingeschränkt werden, wenn dann eben dieser Zentralbank-Euro für jeden Zweck eingesetzt werden soll. Die EZB, die werden sicher nicht blind sein und merken natürlich auch, dass die Bürger ziemlich skeptisch sind, zumindest ein guter Teil davon, weil gerade in Deutschland, aber auch in der Schweiz, das Bargeld ist uns immer noch sehr wichtig, auch wenn wir es immer weniger brauchen. Also wir wollen das nicht aufgeben. Ich war jetzt ein paar Tage in Guangdong, in Südchina. Also Bargeld ist Pflicht in China. Die müssen Bargeld annehmen. Ich habe auch so Metro-Tickets gekauft. Also ohne Bargeld wäre ich am ersten Tag am Montag ziemlich aufgeschmissen gewesen, bis ich dann WeChat Pay, den Payment Wallet, gebraucht habe. Also ich gehe davon aus, es wird mehrere Zahlungsmethoden werden Bestand haben. Ja, ich bin auch halt ein bisschen vorsichtig und will auf jeden Fall nicht die Optionen aufgeben, die uns eben lieb und teuer sind.
Die Skepsis der Kritiker bezüglich des digitalen Zentralbank-Euros bezieht sich vor allem auf eine mögliche Programmierbarkeit. Also die Kritiker sagen, dann ist es mit der Freiheit vorbei, dann kann der Staat festlegen, was wir noch mit diesem Euro kaufen dürfen und was nicht. Was halten Sie von dieser Prognose oder Befürchtung?
Das ist eigentlich wie wenn man mit Chemie umgeht, oder? Man kann es im guten Sinne anwenden oder als Waffe oder gegen die Bürger. Also die Programmierbarkeit mit diesen sogenannten Smart Contracts auf Basis der Blockchain-Technologie ist eben sehr spannend. Das heißt, ich sehe grundsätzlich mal zwei Ebenen. Die eine, die der technische Fortschritt mit sich bringt und dadurch auch neue Geschäftsmöglichkeiten, weil es eben innovativ ist. Und der andere ist eben auf einer anderen Ebene, oder? Wenn ich jetzt politisch beabsichtige, die Bürger als Staat, die Bürger irgendwie zu bevormunden und denen irgendwie Vorschriften zu machen und das mit einer programmierbaren Währung kopple, dann kann das natürlich eben genau in die Richtung führen, wo halt einige Leute die Befürchtung haben, dass das dann eben tatsächlich auch passiert. Und ich bin da auch sehr skeptisch, nachdem wir halt in den letzten Jahren doch einige Male oder eigentlich auch heute noch sehen, dass halt die Grundrechte nicht eingehalten werden. Und das kann natürlich passieren, wenn ich die Programmierbarkeit habe. Ist nicht generell schlecht. Das Problem liegt auf der anderen Ebene, dass damit eben etwas gemacht wird, was gegen die Freiheitsrechte der Bürger verstößt.
Und wenn jemand das so auf diese Weise in die Hand nehmen will, jemand, der die Macht hat, was könnte das im Extremfall für den Bürger bedeuten?
Ja, da gehört natürlich auch eine digitale Identität dazu, dass ich dann halt ohne die Nutzung des digitalen Euros halt einfach die Leistung nicht erhalte vom Staat oder was auch immer ich beanspruchen will. Es sei dann eben, es wird gewährleistet, dass ich auch mit Bargeld zahlen kann oder einfach mit den anderen digitalen Möglichkeiten, die ich habe, dass ich einfach mein Online-Banking nehme und so die Zahlung mache oder dann in der Schweiz mit Twint zahle oder mit einem anderen Instant-Payment-Verfahren, das in Deutschland zum Einsatz kommt.
Aber Bargeld ist seit Jahren auf dem Rückzug in Europa.
Ja, das ist natürlich so, aber gerade in Deutschland, in der Schweiz auch, ist Bargeld immer noch sehr wichtig. Es hat auch, glaube ich, letztes Jahr im Januar hat es wieder einen Trend nach oben gegeben, dass mehr Bargeld verwendet wird. Wir haben in der Schweiz die Bargeldinitiative, über die dann abgestimmt werden soll. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt tatsächlich stattfindet, aber die Unterschriften sind soweit zusammengekommen. Aber man muss eben die Bürger einbeziehen. Auch bei einem digitalen Zentralbank-Euro ist es eben wichtig, dass die Bürger verstehen, wofür der gebraucht wird, dass man das Vertrauen hinkriegt. Aber ich glaube, es gibt einfach einen gewissen harten Kern an Skeptiker, die da sicher immer skeptisch bleiben. Und das gehört eben auch zur Demokratie.
Was würden Sie sagen, sehen die Skeptiker und die Kritiker des Zentralbank-Euros zu schwarz oder sind diese Zweifel berechtigt?
Die sind natürlich berechtigt. Ich sehe es halt immer differenziert. Oder ich sehe einerseits die Möglichkeiten, die es dann bringt. Ich bin aber dafür, dass man eben darum genau Stablecoins einsetzt und nicht von einer Zentralbank herausgegebenen digitalen Euro, also Zentralbankgeld in digitaler Form. Also von dem her wäre es besser, wenn man hier einfach die Balance behält zwischen Privatwirtschaft oder privaten Akteuren und dass der Staat damit die Rahmenbedingungen setzt und sich nicht zu stark einmischt in das Leben der Bürger und ermöglicht das auch noch zum Zwang macht.
Die EU-Kommission begründet ja die Notwendigkeit von digitalem Zentralbankgeld in Europa damit, dass das Bargeld allein im digitalen Zeitalter nicht ausreichen würde, um die zunehmend digitalisierte Wirtschaft zu stützen.
Das sehe ich ja ähnlich, aber es braucht nicht den digitalen Zentralbank-Euro. Das kann man eben mit solchen Stablecoins, die dann auch eins zu eins gedeckt sind, zumindest in Europa mit der neuen MiCA-Regulierung, geht das eben auch. Und die Innovationskraft der privaten Akteure ist ja, wie man mittlerweile wissen sollte, viel stärker und viel größer, weil ja viel mehr Innovation zusammenkommt und die auch im Wettbewerb steht. Also da wird viel mehr passieren und ich denke, gerade für die Privatwirtschaft sind privatwirtschaftliche Lösungen am Schluss auch attraktiver und wahrscheinlich auch effizienter und effektiver gleichzeitig.
Über Euro-gekoppelte Stablecoins, über Kryptowährungen an sich und den digitalen Zentralbank-Euro sprach ich mit dem Schweizer Finanzexperten und Finanzausbilder Urs Bold. Herzlichen Dank, Herr Bold.
Besten Dank, Frau Arndt.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. In Köln sind bekanntlich die Jecken zu Hause und offenbar nicht nur in der Karnevalszeit. Diese Woche wurde bekannt, dass die Kölner Stadtverwaltung plant, sämtliche Spielplätze der Stadt umzubenennen in Spiel- und Aktionsflächen. Begründung: Bei Spielplatz handle es sich um einen eingrenzenden Begriff und man will ja weder ein- noch ausgrenzen. Das sorgte deutschlandweit für Lacher. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reka sprach sich inzwischen gegen diese Umbenennung aus. Anfang September soll nun der Stadtrat über die Frage entscheiden. Es bleibt eine peinliche Posse für Köln. Hören Sie dazu den Kommentar von Carlos A.G. Bauer.
Will man in einem Land die besten Bergsteiger sehen, muss man dorthin gehen, wo die Berge stehen. Will man in einem Land die besten Seeleute treffen, muss man dorthin gehen, wo die Küste ist. Und will man in einem Land die klügsten Köpfe finden, muss man dorthin gehen, wo die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihren Hauptsitz haben. Wir im Westen reisen nach Köln, wenn wir eines herausragenden Gedankens hab- und teilhaftig werden wollen. Wir blicken dorthin, wo der WDR residiert und sein allumfassender Geist das Missionswerk des herausragenden Intellekts durch die Gassen in die Häuser streut. Denn dort, in der Domstadt, erwägt die Stadtverwaltung derzeit, sämtliche Spielplätze der Stadt abzuschaffen. Um jedweder Diskriminierung im Vorhinein zu begegnen, sollen sie umbenannt werden in Spiel- und Aktionsflächen. Viel ist schon gespottet worden über diesen Schritt. Ganz ohne Grund. Denn wie klug die Umbenennung ist, erschließt auf zweiten Blick eine detaillierte Analyse. Warum? Ganz einfach. Die Neubenennung der sozialen Interaktionsräume für junge Menschen unter freiem Himmel ist in erster Linie ein wichtiger wirtschaftspolitischer Impuls für die kommunale Schilderwirtschaft. Denn mit dem Abmontieren nur eines Blechschildes pro Einheit ist es nicht getan. Es wird mehr gebraucht. Zum Beispiel das Hinweisplakat: Das Spielen und Aktivsein für Personen ab 12 Jahren ist verboten. Teilnehmer, die nach dem Abusus einer Einwegspritze regungslos neben einer Schaukel liegen oder sich unter einem Karussell von einer biochemischen Reise in das Ich erholen, können durch bloßes Passivsein weit sichtbar normgehorsam dokumentieren. Zugleich ist das Projekt des Namenswandels ein befruchtend belebendes Beschäftigungsprogramm für die örtliche Logopädie-Szene. Früher stand ein alterstypisch verschnupfter 4-Jähriger mit verklebten Atemwegen und einem Ball unter dem Arm vor der Tür und fragte, ob Tom mit auf den Spielplatz kommt. Künftig muss er seine Artikulation weit elaborierter ausarbeiten. Treffen wir uns gleich auf der Spiel- und Aktionsfläche, Tom? Die Kasse zahlt 6 Stunden pädiatrischen Sprechunterricht. Ansgar wird Ansager und Modigliani Moderator. Der soziokulturelle Paradigmenwechsel weg vom Platz hin zur Fläche wird auf und zu Köln nicht ohne weitreichende Auswirkungen bleiben. Man darf nämlich nicht übersehen, dass sich unweit der bekannten Wallraff-Fläche, veraltet auch noch Wallraff-Platz genannt, kein Domplatz befindet. Köln hat nur eine Domplatte. Muss also nicht auch konsequent die Platte zur Fläche werden, zur Bet- und Andachtsfläche, für einen diskriminierungsfreien Zugang von überall her, nach dem Motto: Wir haben Fläche. Die terminologische Extension der frühpädagogischen Toberäume zur weitergreifenden präadoleszenten Aktivierungsebene deutet den Nutzenden zugleich an, dass wir nicht auf der Welt sind, um Spaß zu haben. Aus Spiel wird schon bald Ernst und in den vormals Sandkiste genannten Körperertüchtigungszentren können die Muskelmäntel der 3 Käsehochs gestellt werden. Früh übt sich, was ein Aktivist werden will. Klettertüchtig, rutschtüchtig, friedensfähig. Neben dem zentral gelegenen Neumarkt gilt in Köln bekanntermaßen auch das Neu-Ehrenfelder Taku-Feld als altgedienter Exerzierplatz. Spiel- und Aktionsflächen könnten also mit einem sanften linguistischen Shift insgesamt zu Exerzierflächen harmonisiert werden. Wenn dann der letzte Wegweiser ausgetauscht, die verrosteten Schrauben eingeschmolzen und die historischen Emaille-Schilder vergessen sein werden, dann wird der städtische Internetbeauftragte die Bühnenfläche der Öffentlichkeit betreten und mit sorgengefalteter Stirn, aber handlungsfroh, fast spielerisch, von der höchsten Ebene der Stadteltern den allerletzten Akt des Rebranding einfordern, das Mitnehmen der schreibgeschwächten Lesenden. Auf der Heimseite der Stadt Köln wird stehen, dass Spiel- und Aktionsflächen zum Ausschluss des Ausschließens von Benachteiligten, ungeachtet der Beschilderung, ab sofort anders zu benennen sind. Ihr Name sei Spielplatz.
Sie hörten einen Kommentar von Carlos A. Gebauer. Und das war Kontrafunk aktuell am Freitag. Ich sprach mit Burkhard Müller-Ulrich über die von Linksradikalen gecancelte Bootsfahrt des Kontrafunk auf dem Bodensee. Mit Jonas Greinberg über die Zolleinigung zwischen den USA und China. Mit Urs Bold über Stablecoins und den digitalen Euro. Und der Kommentar des Tages kam von Carlos A. Gebauer. Jetzt darf ich Ihnen noch unsere Sendung Mann und Frau empfehlen. Die heutige Ausgabe trägt den Titel Brandherd Mann. Die Genderpädagogik kostet Leben. Es geht unter anderem um eine Hitzeforscherin, vier syrische Brüder und die Berliner Feuerwehr. Mann und Frau hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 19 Uhr. Damit darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Romy Arndt. Ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende.